Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Christine Siegemund ist Gründerin und CEO des Food Lab Hamburg. Das Food Lab in der Hafen City ist ein einzigartiger Food Innovation Hub auf 1200 Quadratmetern. Einer einzigartigen kulinarischen Denkfabrik in der Hafen City, die Food Startups, Gastronomen und Gastronominnen, Industrie, Handel und Medien unter einem Dach vereint. Ihr Antrieb ist die Überzeugung, dass Hamburg das Potenzial hat, ein internationaler Hotspot für Food Innovation zu werden. Sie versteht es wie keine andere, was es braucht, um ein Food-Produkt in den Markt zu bringen. Kommunikation, Sichtbarkeit, Netzwerk, Strukturen. Genau das gibt sie im Food Lab und im Accelerator-Programm weiter. Herzlich willkommen im Podcast Einmal alles bitte, des Genussguide Hamburg, Christine Siegemund.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst.
Hallo.
Ich freue mich wirklich sehr.
Ja, ich freue mich auch.
Und weißt du warum? Also erstens, es gibt mehrere Gründe, dass ich mich heute freue, dich hier zu Gast zu haben.
Ich habe eine Vermutung.
Ja, wie ist die?
Nee, seid ihr gleich.
Also der erste Grund, warum ich mich freue, ist, du hast einfach wirklich viele tolle Sachen in der Gastronomie zu erzählen. Der zweite Grund ist, dass uns beiden ja immer nachgesagt wird, dass wir uns nicht mögen.
So nämlich, genau. Wir mögen uns ja gar nicht.
Nee, wir mögen uns gar nicht.
Wir kannten uns auch gar nicht.
Nee, und dann sitzt du hier in meinem Podcast. Ja. Also so, wir mögen uns nicht und jetzt sprechen wir miteinander. Wie geht das denn? Das werden wir mal aufklären später, glaube ich. Das wird ganz spannend. Ja, ich bin total interessiert daran zu hören, was das Food Lab alles so kann und macht und hast du nicht gesehen. Deswegen freue ich mich auf mindestens eine Stunde Podcast, ein spannendes Gespräch und tatsächlich Premiere auch noch. Weißt du warum?
Na?
Ich habe ja meistens mit Moderatoren, das war eine Zeit lang Kemal. Mhm. Es ist immer mal wieder Tim Melzer, der auch richtig Bock drauf hatte, aber heute leider keine Zeit. Mhm. Ich habe festgestellt, als ich mir so rückblickend die Podcasts mal angeschaut habe, es sind fast immer Männer natürlich. Mhm. Und ich hatte noch nie die Situation 1:1
mit einer Frau.
Mit einer Frau.
Ja, Hammer.
Hammer,
oder? Guck mal, da haben wir Premiere heute.
So.
Und ich glaube auch, wir würden ja, also du hast ja sehr viel Redeanteil in den letzten Folgen gehabt, auch mit Tim Melzer.
Trotz Tim Melzer?
Ja, trotz Tim Melzer. Ja, also fällt es doch einfach ganz gut, dass er nicht da ist.
Ja, ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch und wir starten gleich mal. Und zwar mit der Frage, die der letzte Gast, ich hatte im letzten Podcast Matthias Quörer vom Gut Wulksfelde zu Gast. Mhm. Und jeder Gast, auch du später, hinterlässt ja eine Frage für den Gast, den er nicht kennt. Und seine Frage an dich ist, und ich musste tatsächlich lachen, als er sie gestellt hat, weil ich gesagt habe, das ist eine Frage für meinen nächsten Gast, wo sie wirklich was erzählen kann. Denn die Frage lautet, was machst du für die nächste Generation?
Oha. Oh, da gibt es, glaube ich, viele Ebenen. Ich würde sagen, eine ganze Menge.
Das würde also, ich auch sagen.
Das Lustige ist, dass das ja auch ein Thema ist, das mir wahnsinnig nahe liegt, weil es mir so nahe geht. Also ich sehe das halt nicht nur für, also jetzt ganz platt gesagt, ja, wir haben ein Accelerator-Programm für Gastronachwuchs im Food Lab.
Ja.
Da unterstützen wir ja auch mit euch zusammen. Ihr seid ja Teil der Jury.
Ja.
Und was mir vor allem sehr nahe geht, weil, also ich habe ja selber Kinder, somit ist das ja schon mal die nächste Generation.
Wie viele Kinder hast du?
Ja, zwei.
Ja.
Zwillingsmädels. Mhm. Und denen versuche ich ja irgendwie schon mal so ein bisschen was mitzugeben. Also gar nicht, was sollen sie essen, was sollen sie machen, wo wollen sie hin, sondern mal so ein Grundrauschen an, wie kann, und da bin ich ja auch so ein bisschen in der Vorbildrolle, wie kann auch so eine Vollzeitstelle mit Mutter sein oder mit Familie sein zusammengehen? So,
absolut.
Das mal das eine. Also das ist ja auf privater Ebene, was tue ich für die nächste Generation? Im Food Lab ist es ganz platt und da seid ihr ja auch dankbarerweise Ganz tolle Unterstützer, also unser Accelerator-Programm für Gastronachwuchs.
Und das ist so viel Ton für die nächste Generation. Total. Deswegen musste ich auch lachen, als Matthias gerade, weil du der nächste Gast bist und einfach. Ich glaube, erstmal müssten wir für unsere, den ein oder anderen Hörer vielleicht Accelerator nochmal erklären. Was ist ein Accelerator-Programm?
Es gibt verschiedene Herangehensweisen für einen Accelerator. Manche sind mit einer Summe dotiert, also wo du einfach dich, also bewirbst dich bei einem Programm, dann musst du einen Businessplan hinschicken, musst ein Zahlenwerk hinschicken und dann gibt's mal eine Jury, mal nicht. Da gibt's verschiedene Kriterien, ob du aufgenommen wirst oder nicht. Dann kommst du meistens in so einen Batch rein, auch unterschiedlicher Größe und manche geben Geld, manche nicht. Wir geben zum Beispiel kein Geld, wir geben aber ein Netzwerk, Reichweite, wir geben die Möglichkeit zum Testen, zum Ausprobieren, ins Machen kommen. Und so funktioniert unser Accelerator. Also es ist wirklich es ist ein Bootcamp.
Ja.
So, du lernst da wirklich in kürzester Zeit alles, was du so brauchst.
Ich glaube, da kommen wir einfach später nochmal zu, auch zu dem Accelerator-Programm und auch genau das, was du sagst. Ihr gebt ein Netzwerk, ihr bringt die Leute ins Machen, ihr sorgt dafür, dass Partner sie auch unterstützen, zum Beispiel wie wir mit Medialeistung oder anderen Dingen, damit sie einfach auch bekannter werden oder es einfacher haben, bekannter zu werden, weil wir wissen beide, auch aus eigener Erfahrung, dass du als Startup nicht zwingend die Millionen rumliegen hast.
Nee.
Und dass man eine Menge auch Disziplin braucht, so ein Startup an den Markt zu bringen und hast du nicht gesehen. Aber dazu kommen wir noch. Denn wir möchten natürlich in diesem Podcast, der heißt ja Einmal Alles bitte, auch ein bisschen was über Christine erfahren. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was war die Idee fürs Food Lab? Ich habe gelernt, du wolltest ursprünglich mal Schriftstellerin werden.
Ja, stimmt.
Warst lange in Agenturen tätig. Und wirst du dann gerne, warum bist du nicht Schriftstellerin geworden und was hat dich in die Food-Welt gezogen?
Warum bin ich nicht Schriftstellerin geworden? Ich glaube wahrscheinlich, weil es ein Beruf war, ich wüsste gar nicht, wo ich hätte anfangen sollen, den zu lernen. Ich habe mich mal irgendwann für die Texterschmiede beworben, weil es mich dann in die Werbung gezogen hat. Mhm. Da bin ich nicht angenommen worden. Und ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Startups und ich hatte immer eine Leidenschaft für Food. Ich weiß gar nicht, das konnte ich nie so benennen, aber das war so in mir drin. Ich war zum Beispiel auch ganz häufig, hatte ich so Ideen und war viel zu früh damit. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich irgendwie schon 3 Pleiten hingelegt, hätte ich all das irgendwie angefangen, was ich da so im Kopf gehabt hätte. Und es war auch nicht die richtige Zeit und ich war nicht reif. Ich war irgendwie Anfang 20 oder Mitte 20.
Und wie alt bist du heute?
44.
Okay.
Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, 45.
Das heißt, du hast demnächst Geburtstag.
Ja, bin ich irgendwie so ein bisschen da reingestolpert. Ich glaube, aufgrund meiner Neugierde. Ich habe in der Werbung gelernt, bin aber 2001 in so eine Zeit gestolpert, wo einfach sehr viele überqualifizierte Leute auf der Straße saßen, weil einfach diese Dotcom-Bubble geplatzt war. Mhm. Das war eine denkbar schlechte Zeit, um in die Werbung zu gehen. Ich wollte das aber unbedingt. Bin dann da auch hin, habe irgendwie Praktika für 0 Euro gemacht, bin von Reitstedt, wo ich damals gewohnt habe, mit meiner Familie nach Altona gefahren. Also wirklich solche Scherze. Büros gestrichen. Wirklich alles gemacht. Weil ich einfach in dieser Bubble sein wollte und weil ich Werbung machen wollte. Und dann bin ich irgendwann, also wir machen wirklich einen wahnsinnigen Zeitsprung gerade, habe ich gesagt, ich muss mal was Anständiges machen, weil in der Werbung hast du halt einfach kein Geld verdient. Und ich müsste mal was Anständiges machen und habe dann gesagt, gut, dann gehe ich jetzt mal auf die andere Seite und gehe ins Unternehmen. Und dann bin ich bei einem mittelständischen Unternehmen, familiengeführt, gelandet und habe da das Marketing geleitet. Auch irgendwie so, eigentlich war der Plan ein ganz anderer, aber dann nach 6 Wochen war ich auf einmal Marketingleitung.
Manchmal kommt das Leben dazwischen.
So, habe direkt an den Vorstand berichtet und fand das dann so cool, dass ich dachte, das mache ich jetzt erstmal.
Ja, wenn es Spaß macht.
Total, ja, hat auch Spaß gemacht. Allerdings, man muss dazu sagen, das war ein Unternehmen für Golfklamotte. Jetzt spiele ich wieder Golf, dann habe ich eine wahnsinnige Leidenschaft dafür und war so, ja, also was war jetzt, also Platzreife, was war es jetzt nochmal? So, habe natürlich da sehr viel gelernt, aber ich kam aus einer Taktung und ich kam auch gerade frisch aus New York City.
Ja, krass.
Und dann in so ein Unternehmen zu kommen, wo es einfach die haben 2011 den ersten Newsletter verschickt. Das war einfach eine andere Zeit. Ja. Und da habe ich mich 2012 so gelangweilt, dass ich irgendwann einen Foodblog gegründet habe. Und über den haben wir uns ja dann auch irgendwann kennengelernt. Haben damals, glaube ich, so ein, und da kommt wieder dieses Bildung weitergeben. Wir haben damals das Kindermagazin gemacht.
Ja.
Wo gehe ich mit Kindern essen? So, ja. Großartig.
Und wir kennen uns auch schon ganz schön lange.
Ja, kennen wir auch. Und ich weiß, dass damals da hat sich noch die Redaktion gewundert, warum nennst du denn jetzt das Bistro Speis? Ja, weil das Hausmannskost ist. Du musst doch nicht immer eine Kinderkarte dahin zimmern, wo alles nur frittiert ist. Nora hat halt frische Küche gekocht. Da kannst du super mit Kindern hingehen.
Ja.
So, dieser Gedanke war schon immer da. Gut, zurück zum Foodblog. Den habe ich dann ein paar Jahre gemacht und bin dann 2014, habe ich meine Mädels bekommen und habe dann 5 Jahre Elternzeit gehabt. Das war der Zwillingsbonus.
Aha.
Und wusste, ich will nicht zurück. Und hatte jetzt so mehrere Optionen. Was möchte ich machen? Und Foodblog war keine Option, weil ich wollte Influencer. Das gab es damals noch nicht. Das war 2014,
15. Ja, da fing es an.
Genau,
ja,
aber du
war
hast
hier noch nicht so angekommen.
Nee, genau. Du hast eigentlich eher noch so einen Blog gehabt. Und irgendwie war das gerade aus der Zeit raus so, was ist eigentlich ein Blog? Aber so richtig greifen konnte man das irgendwie schon, aber irgendwie noch nicht so richtig. Und dann, wie verdient man damit Geld? Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hatte dann relativ viele Projekte auf dem Tisch, weil ich wusste, ich will nicht zurück in meinen Angestelltenjob. Ich will irgendwie frei sein. Ich möchte irgendwie selbstbestimmt arbeiten können. Und ich möchte flexibel sein. Und dann habe ich mir eine Coachin gesucht und habe der 5 Ideen präsentiert und die hat dann gesagt, ja, wir machen mal eine Motivationspotenzialanalyse. Die habe ich gemacht und dann war ziemlich schnell klar, ich brauche was, was mich die nächsten Jahre
beschäftigt,
am Laufen hält und wo ich verbrenne.
Und mit immer neuen Themen.
Mit immer neuen Themen, weil ich so ticke. Ich komme halt auch heute, also dann ist so ist das Foodlab entstanden und jetzt heute mal in der Rückschau betrachtet, ich bin halt von meinem Naturell her jemand, ich brauche permanent was Neues. Ich komme halt auch immer mit neuen Ideen an und mir wird immer gesagt, also bleib doch mal beim Fokus. Nee, ich habe meinen Fokus.
Ja.
Aber es kommt halt und das gibt das Foodlab mit.
Ja.
Es wächst uns jedes Jahr irgendwie ein neuer Arm. So, und das ist aber auch, das ist das, was mich brennen lässt.
Ich glaube, an dieser Stelle erklären wir das Foodlab aber einmal, weil ich habe natürlich in diesem Podcast zu 99% Menschen aus der direkten Gastronomie, die mir erzählen über ihr Leben, über die Herausforderungen, über Personalmangel oder nicht Personalmangel. Du bist bekannt in der Gastronomie-Szene als absolute Macherin, das mal einmal vorweg. Was genau macht das Foodlab? Also wie sieht es aus, wenn du jetzt jemanden beschreiben müsstest? Wir haben hier einen Podcast, den hören die Leute. Ist das ein Büro? Ist das eine Küche? Beschreib mir mal einmal bitte das Foodlab.
Genau, also es ist zuallererst, es ist ein wunderschöner Ort.
Ja. Wo?
In der Hafen City.
Ja.
Wir sind direkt an der Ecke, gucken aufs Wasser. Wirklich, wir haben so eine Eck-Location. Ja. Wir haben, glaube ich, das schönste Eckbüro der Welt. Riesengroß. Vor allem haben wir eine Fensterfront mit 8 Metern Deckenhöhe. Und wir haben einfach die Elbe auf 2 Seiten. Krass. Und wenn ich gerade diesen Blick mir vorrufe, ich bin einfach der glücklichste Mensch der Welt, dass ich da arbeiten darf.
Wie schön.
Was ist das Foodlab? Ja, das das kann ich aus mehreren Seiten beleuchten.
Bitte.
Für mich ist es immer ein Spielplatz für Foodies.
Mhm.
Um mal bei den einfachsten Wegen zu bleiben, und das macht mich vielleicht auch so ein Stück weit, ich nenne mich immer nicht Gastronomin, weil ich das nicht fühle, aber ich betreibe halt einen Café.
Mhm.
Und das macht mich irgendwie schon auch ein Stück zur Gastronomin oder zur Kaffeebetreiberin zumindest.
Ja.
Und spüre damit auch die Auswirkungen, die eine Mehrwertsteuererhöhung hat oder Personalprobleme oder, weiß ich nicht, Ware wird teurer, Energiepreise werden teurer. Das kriege ich alles damit.
Kaffeebohne wird teurer.
Ja, auch das. Genau, so. Und das kriege ich damit. Und das ist gut so, weil so kann ich die Themen meiner Branche verstehen. Dann haben wir ein Pop-Up-Restaurant, was mal auf ist, mal nicht.
Mhm.
So, das.
Woher weiß ich denn als Endverbraucher oder auch als Gastronomen, der bei euch essen geht, wann ihr auf seid und wann nicht?
Ja, auf der Webseite und bei Instagram.
Hilft, ne?
Hilft auf jeden Fall.
Wer lesen kann, ist ein Vorteil.
Ja, das stimmt, ja. Genau, also ich habe auch schon versucht, irgendwie alles einzurichten. Ich habe schon über eine weiß ich nicht, Telefon-Hotline nachgedacht oder aber nein, Instagram ist einfach der schnellste Weg, um zu wissen, haben wir gerade einen Pop-up oder nicht. Und da sind wir auch sehr verlässlich. Also,
kannst du uns auch Bescheid sagen?
Ja, ja, tue ich regelmäßig und ihr macht das auch alles ganz, ganz toll. Aber das ist wirklich so der verlässlichste Weg, weil wir da auch sehr wirklich minutenaktuell sind. Das pflegen wir sehr ordentlich und da stehen halt alle Öffnungszeiten drauf.
Ja, also Pop-up.
Genau, Pop-up ist halt auf, wenn auf ist. So, wenn kein Pop-up ist, ist es kein Pop-up.
Punkt. Genau. Und bewerben sich Gastronomen oder Menschen mit Ideen bei dir für das Pop-up?
Ja, und inzwischen haben wir haben jetzt am Anfang, das war ja verrückt, also wir haben 2020, gut, diese 3,5 Monate, die wir 2020 auf hatten, bevor wir
das war auch wirklich der Lockdown. Griff in, also wie soll ich sagen, ich habe noch, also mehrere Gastronomen natürlich und einige haben es auch tatsächlich leider nicht geschafft, die genau zu Corona geöffnet haben. Dazu gehörte auch das Foodlab.
Das stimmt. Und auch die Medaille hat zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja, es war der schlimmste Zeitpunkt. Ja, stimmt. Aber ich denke mir so, ich habe mal irgendwo gelesen, die Unternehmen, die in der Krise öffnen, die sind auf jeden Fall, haben die gute Chancen, dass sie bleiben. Ich finde, das ist schon mal ein ziemlich gutes Omen.
Ja.
Weil viel mehr Krise gibt es, glaube ich, gar nicht.
Nee, also ich hoffe nicht.
Nee, ich hoffe auch nicht. Aber irgendwie hat mich das, glaube ich, das hat auf jeden Fall meiner Resilienz geholfen. Und auf der anderen Seite haben wir so viel Presse bekommen wie noch nie.
Mhm.
Also wir haben wirklich jedes Thema haben wir ausgepackt.
Und spielen können.
Wirklich. Frau unter 40 mit Zwillingen in der Krise macht sie eine Gastro-Gründung in der Hafen City ohne Investor. Wir haben alles gespielt.
Ja.
So, und Presse erzeugt Presse. So ist es einfach.
Ja, und Interesse einfach. Presse total. Erzeugt Interesse.
Wirklich. Unsere, also wenn ich mir unsere Clipping-Liste angucke aus den Jahren 20 bis 23, die ist endlos, weil es auch einfach zwischendurch, also bei der Eröffnung sowieso, da gab es wie keine anderen Themen als aktuelle Corona-Zahlen, da waren die, glaube ich, alle froh, dass sie mal rausgekommen sind und dass sie dann mal was anderes berichten konnten.
Ja.
Das hat uns sehr geholfen, das hat natürlich auch gar keinen Umsatz in die Kasse gespült, aber es hat auf jeden Fall mal dieses Marketing-Volumen, was wir da hatten, das hätte ich nicht zahlen können.
Ja, klar.
So, und das ist einfach die andere Seite der Medaille. So, dann hatten wir 3,5 Monate auf, dann hatten wir wieder zu. Wir kennen ja das Spiel, wir haben dann das Pop-Up-Fenster ins Leben gerufen. Das war auch nochmal so eine riesen Marketing-Aktion. Ging gar nicht darum, Marketing zu machen, sollten einfach die Menschen zusammenbringen.
Ja.
Und da habe ich mir angeguckt, wer hat was gut gemacht. Kommen wir wieder zu Tim Melzer, der hat am lautesten geschrien im ersten Lockdown. Und da habe ich gedacht, das gucke ich mir ab. Schreie ich halt auch einfach mal ganz laut. So, das hat irgendwie funktioniert.
Tim hat auch bei Markus Lanz geweint, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist.
Was meinst du mit laut?
Ja, die Szene erinnere ich sehr, sehr genau.
Ich auch.
Weil ich saß davor und hätte fast mitgeheult.
Ja.
Und der war aber sehr laut für die Branche.
Ja, absolut.
So, und dann dachte ich, gut, also Trommeln hilft anscheinend, also let's do it.
Ja, und das haben wir auch tatsächlich, also ich muss ja eins sagen, zum Glück in der heutigen Zeit hat sich die DEHOGA sehr gewandelt. Weil zu dem Zeitpunkt, als Corona war, befand sich die DEHOGA so ein bisschen im Schlaf.
Mhm.
Jetzt seit einiger Zeit neue Geschäftsführung mit
Simon
Wieck und Bernd Aufderheide als Präsident. Die bewegen jetzt wirklich eine Menge. Ich bin absoluter Fan inzwischen von der DEHOGA. Damals fand die nicht statt. Und wir haben als Verlag da gestanden und gesagt, oh Gott, ja, wie können wir denn jetzt helfen? Und haben natürlich Brandbriefe veröffentlicht für die Szene, für die Gastronomie-Szene. Und haben versucht einfach, ja, zu, was immer total spannend ist, und das ist einer der Gründe, Christine, dass wir auch diese Veranstaltung machen, ist, wir haben hier eine Branche, die Millionen umsetzt. Wir haben hier eine Branche, die Menschen glücklich macht. Wir haben hier eine Branche, die so hart arbeitet wie kaum eine zweite Branche. Und dabei, bis auf ein paar prominente Fernsehköche, die man kennt, sehr leise ist.
Total.
Also einfach kein gemeinsamen Sprecher hat und eigentlich viel, viel mehr bewegen müsste, weil da so eine Power dahinter steckt, dass wir eben versuchen, diese Branche einfach mehr sichtbar zu
total.
Machen, weil wir finden, das hat die Branche absolut verdient.
Absolut, und man merkt das ja auch, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber man merkt, da ist gerade so ein Momentum, auf dem Thema Food in Hamburg ist. Das ist seit so ein paar Jahren. Ich weiß, als wir eröffnet haben, ist unser damaliger Wirtschaftsminister, Wirtschaftssenator bei uns ins Haus gelaufen, Michael Wersthagemann.
Ja.
Und der hat dann das Thema Foodcluster nochmal rausgeholt und war so, ah ja, okay, ach so viel Food, ja in Hamburg, ja. Also es gab mal die eines Foodclusters, dann müssen wir das vielleicht nochmal wieder angehen. So, heute gibt es ein Foodcluster. Wir haben seit über 10 Jahren das Food Innovation Camp hier. Wir haben den Genussmilch hier in der Stadt, der jedes Jahr größer wird. Und ich meine, das ist ja Wahnsinn, was ihr da jedes Jahr auf die Beine stellt. Es gibt noch ganz spannendere weitere Events in Planung. Es gibt, die Hoga bewegt sich. Also man merkt, das sind so einzelne Akteure, die immer weitergehen, die was machen. Wir hätten das Food Festival und so weiter und so fort. Und es gibt einfach auch so einzelne Gastronomen und Gastronominnen in der Stadt, die Lust haben, was zu tun.
Genau.
So, jetzt können wir immer als Multiplikator da auch mit reingehen und auch als Unterstützer. Wir können immer unsere Fläche anbieten und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir als Akteure in der Stadt zusammenarbeiten, weil nur so können wir auch diese Stadt dahin, genau, und dahin bringen, wo sie auch hingehört.
Ja.
Und für mich hat Hamburg einen internationalen Stellenwert.
Ja.
Weißt du mal gar nicht, warum die alle nach, weiß ich nicht.
Kopenhagen.
Ja, oder nach, wenn wir mal in Deutschland bleiben, aufs Oktoberfest, das hat auch seine Daseinsberechtigung,
absolut,
so. Aber Hamburg darf auch neben Berlin, München und dem Schloss Neuschwanstein stehen.
Ja, und ich finde, es muss uns noch gelingen, aber das ist ein ganz anderes Thema, wirklich ein Food Festival zu etablieren in dieser Stadt. Das hat die Stadt verdient, das hat die Gastronomie verdient.
Total.
Ich glaube, das ist auch machbar und ja.
Auch das Thema Markthalle, das wünschen sich ja so viele.
Das Thema Markthalle ist ein großes Thema, aber ich möchte nicht abschweifen, weil dafür bin ich viel zu interessiert an dir, an dem Foodlab.
Genau, also weiter im Text. Also Pop-up-Restaurant ist halt dann auf, wenn es auf ist. Wie gesagt, zu Anfang hatten wir 2 Konzepte jeden Tag. Also eins Mittag, eins abends, sodass die Leute in der Tür standen und sagen, hallo, ich wollte gerne Pasta essen. Ja, Pasta ist heute Mittag gewesen. Jetzt gibt's Tacos, komm doch einfach morgen Mittag nochmal.
Ja.
Also ja, andersrum genauso. Also da waren wir viel zu schnell für die Leute, die überhaupt nicht verstanden, was ist das Foodlab. Bleibt der jetzt der Pasta-Laden für immer und vegane Pasta? Und hä, was ist das hier eigentlich? Und ach so, da oben kann man arbeiten, aber hä, jetzt Sie betreiben das? Ja, also 1000 Fragen. Wir haben selber ein Pop-up gehabt, als wir gestartet sind, haben da unsere Küchenchefin damals vorgestellt, haben uns vorgestellt und da habe ich wirklich, ich stand im Service, beziehungsweise habe irgendwann die Gäste nur noch platziert, weil man mich vom Service rausgenommen hat, weil die keine Lust auf die vielen Stornos hatten.
Weil?
Ja, weil ich einfach der schlechteste Service bin. Ich bin, glaube ich, total gastfreundlich. Ich bin eine super Gastgeberin. Aber nee.
Aber also, keine gute Servicekraft?
Nee, ich glaube nicht.
Aber Christine, ich meine, das ist ja, da sprechen wir nachher nochmal, weil es gibt ja einen neuen Award, den wir machen. Und viele Köche sagen ja, ich kann so gut kochen, wie ich will.
Ja, aber der Service muss es im Zweifel raushauen.
Genau, wenn der Service es verkackt, dann kommt der Gast halt auch nicht mehr.
Also was ich total gut konnte, ich weiß, Marika hat damals ein Brunsvier gemacht. Also es war halt ein dänisch-mexikanisches Gastro-Konzept, was wir da gemacht haben. Die Karte war so geschrieben. Und wir haben, weil Marika einfach sehr lange in Kopenhagen und in Mexiko gekocht hat und da auch gelernt hat. Und dann hat sie Brunsvier gebacken. Das ist wie so ein Butterkuchen, aber auf Skandinavisch.
Ja.
Mit richtig viel Marzipan obendrauf. Richtig lecker. Und ich habe immer jedem Gast gesagt, nee, ihr könnt ja also nicht rausgehen, ohne dass ihr diesen Brunsvier probiert habt. Und die sind in der Küche wirklich zusammengebrochen. Aber da ist keiner rausgegangen, ohne nochmal, also die sind wiedergekommen. Um den Brunsvier als Dessert zu essen. Ja, das ist super. Deswegen, du kannst mich in Verkauf stellen, das kann ich super. Und ich bin eine super Gastgeberin. Du kannst mich auch in die Bar stellen.
Ja.
So, aber nicht um abzukassieren oder um Bestellungen aufzunehmen. Das hat nicht so gut funktioniert.
Ja, aber man muss, finde ich auch sehr wichtig im Leben, man muss auch seine Schwächen kennen.
Ja, und auch seine Stärken.
Ja, absolut.
So.
Absolut.
Genau, heute ist das Pop-up, also wir haben so inzwischen, weiß ich nicht, 90 Pop-ups durchgeschoben. Wir hatten auch echt eine ganz gute Taktung. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Also, ne, ich habe nochmal zur Erinnerung, ich habe 2014 Zwillingsmädels bekommen. Ich weiß, was Schlafentzug bedeutet.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Öffnungsphase überstanden habe. Ich weiß es nicht.
Aber hinterher, weiß man, das ist, finde ich, ja wie mit Babys. Meine Tochter, und ich liebe sie abgöttisch, hat 3,5 Jahre nicht geschlafen.
Ja, super.
Und heute, vergessen.
Ja,
einfach.
Total.
Ich weiß es, weil ich, so.
Das ist der Grund, warum Menschen ein zweites Kind bekommen.
Genau. Ja. Wobei Freunde von mir haben gerade ein drittes bekommen und haben gesagt, wenn das dritte das erste gewesen wäre, dann hätte es kein zweites gegeben.
Ja.
Schöner Satz, fand ich.
Ja, auch schön.
Ja.
Ja, gut.
Ja, Eröffnungsphase, genau.
Also das war einfach toll. Heute ist das Pop-up eher Veranstaltungsfläche. Da kommen wir mal zu dem B2B-Bereich.
Ja.
Also neben diesen beiden.
Das kann ich mieten.
Genau, das kannst du mieten. Für ein Sommerfest, für eine Weihnachtsfeier, für ein Press-Day, für ein Influencer-Event.
Ihr kocht dann auch?
können wir, also wir selber nicht. Wir arbeiten, wir haben eine große Community, dazu kommen wir gleich nochmal.
Ja.
Also du kannst diese Fläche mieten und dann kannst du dann ein Event machen. Und dann können wir uns von bis kümmern. Wir können Catering besorgen, wir machen dir irgendwie ein Barmenü, wenn du das möchtest. Wir stellen den Service, wir können auch mal, und da kommt die Community ins Spiel. Wir haben wahnsinnig viele Leute in der Community, also wirklich Member, die bei uns eine Membership abgeschlossen haben. Da sind auch Caterer dabei, die wir dann immer dazu ziehen. Da ist levantinische Küche dabei, da ist mexikanische Küche dabei, da ist, keine Ahnung, Farm to Table, Fine Dine, alles Mögliche.
Spannend. Was ist denn diese Membership? Wie mache ich das?
Genau, du kannst einfach bei uns auf der Webseite ganz easy eine Membership abschließen. Die kleinste kostet 59 Euro im Monat netto. Und dann bist du an die Community angedockt und kannst an allen Events teilnehmen. Und da kommen wir nochmal zu dieser Unterstützung.
Ja.
Weil mit dieser Membership, du bist nicht einfach nur in einem Netzwerk,
sondern,
und das ist halt so, dafür muss man aber auch Netzwerk verstehen. Das läuft einfach so, 80% gebe ich rein, 20% hole ich raus. Also je mehr ich reingebe, also im Zweifel von meiner Zeit, das heißt nicht, dass du permanent da sein musst, aber je aktiver du bist, desto mehr nimmst du für dich mit. Und dann kannst du an Expert-Talks teilnehmen, die dreimal im Jahr stattfinden. Wir haben eine monatliche Online-Q&A mit ExpertInnen, die dich zu sämtlichen Themen aufklären. Da gehst du natürlich sehr fachspezifisch, fachspezifisch zu.
Ja.
Von Recht über Lebensmittelentwicklung, Lebensmittel, whatever. Auch mal Social Media. Wir machen da wirklich eine Reise durch alle Gründungsthemen. Dann haben wir Pitch Days mit dem Handel, mit dem Supermarkt, also mit Einzelhandel, Großhandel, Onlinehandel. Wir haben da relativ viel Veranstaltung. Wir haben einen Weihnachtsmarkt. Wir bringen dich immer wieder in die Sichtbarkeit. Wir geben dir Reichweite und wir geben dir das Wissen.
Also ich habe als Gründer zum Beispiel die Möglichkeit, immer noch ein Pop-up zu machen bei euch.
Genau.
Da können Gäste dann hinkommen zum Essen. Ich habe die Möglichkeit, eine Membership zu machen und an dem Wissen einfach zu partizipieren, das die Community hat im Großen.
Und dann musst du noch nicht mal in Hamburg sitzen.
Ja,
du kannst. Wir haben auch Member aus Kopenhagen, aus Amsterdam, aus...
Weil man online das alles...
Genau, das kann man alles online machen. Und du kannst vor allem das Netzwerk nutzen. So, dann haben wir noch einen Coworking Space.
Mhm.
Da können aber alle rein, die Lust haben, an einem schönen Ort zu arbeiten. Ist ein sehr ruhiger Ort. Ist jetzt kein Party-Coworking, sondern ist sehr ruhig und hat, wie gesagt, den schönsten Blick, weil man wirklich direkt auf die Elbe guckt. Und das ist ein Ort, wo Gedanken fliegen können. Und wir haben Produktionsküchen und die kann man sich von einer Tagesmiete nehmen oder kann es auch dauerhaft nutzen. Alles schon da gewesen. Und dann kannst du da produzieren oder entwickeln oder Caterings vorbereiten, preppen. Wir haben auch viele Restaurants, deren Küchen so klein sind, die bei uns preppen und dann...
Ich finde das total spannend, weil man hört immer nur Foodlab. Aber mal wirklich zu erfahren, was steckt denn dahinter? Was könnt ihr alles? Was macht ihr alles? Ich glaube, das blicken viele nicht, also ohne irgendjemanden zu nahe zu treten, aber eben...
Total.
Weil ihr durch das Café eine Menge macht, die Veranstaltungen, das Accelerator-Programm, wo sich Startups bewerben können, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Was würdest du denn sagen, was fehlt der deutschen Food-Startup-Szene im Vergleich zu anderen Städten, Ländern, strukturell, Kultur, finanziell, kulturell, nicht Kultur?
Also ich würde sagen, der Startup-Szene an sich, denen fehlt erstmal nichts, weil ich finde, die sind total gut aufgestellt. Es fehlt eher auch nicht unbedingt an der Infrastruktur, aber an der Umsetzung. Also es dauert einfach alles wahnsinnig lang. Steuernummer anmelden dauert wahnsinnig lang.
Aber ich habe gerade gehört von jemandem, der hat jetzt über 9 Monate auf die Steuernummer gewartet.
Ja, also das sind so, ich glaube, es sind so strukturelle Herausforderungen.
Ja.
Ob jetzt jemand auf eine Steuernummer wartet.
Ja.
Du hast gerade gesagt, irgendwie 9 Monate, verrückt.
Ja.
Ob jemand auf eine Rückzahlung vom Finanzamt wartet, weil du, weiß ich nicht, weil irgendjemand Quatsch gemacht hat. Also da gibt es so viele Herausforderungen, die bei den Behörden liegen, weil es einfach wahnsinnig lange dauert.
Ja.
Und wenn ein Startup etwas nicht hat, ist es Zeit.
Mhm. Ja, und das betrifft nicht nur Startup, sondern das betrifft natürlich auch leider nach wie vor die Corona-Zeit. Denn wir haben es auch gerade wieder bei einem Restaurant gehört, das sich in der Gründungsphase während Corona befand, aufgemacht hat, Hilfe bekommen hat und jetzt wirklich sehr, sehr viel Geld zurückzahlen muss, weil sie gar kein Geld hätten bekommen dürfen, weil sie in der Gründungsphase sind, es ihnen aber keiner gesagt hat, die damals die Steuerberatungskosten hatten, jetzt die Rückzahlungen haben und es schaffen werden, aber
Es hätte auch sein können, dass, also.
Ja, da werden ja einfach Knüppel zwischen die Beine geworfen, die irgendwie nicht sein müssen. Und das kann ich verstehen, das war für alle das erste Mal damals. Wir wussten alle nicht, was irgendwie da passiert. Und es wurde auch eine Menge Schindluder damit gemacht. Aber man darf halt alle nicht über einen Kamm scheren. Und ich finde, wir sind einfach wahnsinnig langsam. Wir sind langsam, und da hat Hamburg kein Problem in der Anschubfinanzierung, aber du bekommst zum Beispiel als Startup, vor allem als wenn du bei einer Gastro nicht anders, aber als Startup bekommst du erstmal keinen Kredit. So, das heißt, du kriegst irgendwie über Umwege bekommst du schon nochmal so eine Anschubfinanzierung, aber eine Anschlussfinanzierung, vergiss es.
Ja.
Du bist auf dich allein gestellt und es gibt, vor allem im Food-Bereich, gibt es keine Förderung. Es gibt für Tech genügend Förderung, gerade ist das Thema Aerospace ist ja irgendwie groß. So, das kann ich auch alles nachvollziehen, aber Aerospace wird uns nun mal nicht ernähren.
Ja.
So, und ich finde das maximal ungerecht, dass es da keine zugänglichen Kredite gibt. Ich will ja gar kein Geld umsonst haben für die Startups, aber ich fände es irgendwie cool, wenn es zumindest mal zugängliche Kredite gibt oder wenn es dann vielleicht doch nochmal eine Förderung gibt. Also als ich mich 2019 mit dem Foodlab beworben habe, bei einem Förderprogramm in Hamburg, habe ich als Antwort bekommen, ich bin nicht innovativ genug.
Ach krass.
Ja.
Also ich meine, wenn etwas innovativ ist, ist es das Foodlab in meinen Augen. Krass.
Ja. Und vor allem, man darf nicht vergessen, wir ermöglichen Startups, also jungen Unternehmen, dass sie bei uns ihr Unternehmen gründen, schneller werden, ihr Business zu skalieren.
Testen.
Die wiederum stellen Menschen ein und zahlen Steuern. Und das ist nicht unerheblich.
Ja.
Also ich bin gerade dabei, das mal auszuwerten, wie viele Menschen wir durch das Foodlab in Arbeit gebracht haben und wie viel Umsatz eigentlich mit dem Foodlab gemacht wurde.
Ja, und spannend.
Weil mich diese Zahl einfach wahnsinnig interessiert. Und das ist gar nicht der Call zu sagen, also ohne das Foodlab gäbe es die nicht. Die gäbe es bestimmt, nur vielleicht nicht so schnell.
Und anders vielleicht. Ja, genau. Aber deswegen ist das natürlich einfach eine wahnsinnig spannende Idee, die du damals gehabt hast. Und auch Chapeau vor dem Mut, das wirklich zu machen und durchzusetzen.
Ich habe einfach damals sehr groß die Klappe aufgerissen, weil ich mich selber so ein bisschen ausgetrickst habe. Weil ich nicht zurückrudern
konnte, wollte.
Ja, ich wollte nicht, dass ich die Chance, also ich habe die Tür zugemacht zum Zurückrudern.
Ja. Was eine gute Idee ist, finde ich, in Teilen. Was die Kredite angeht, muss ich sagen, das ist natürlich in anderen Branchen auch nicht so.
Stimmt.
Auch nicht anders. Ja. Also ich kenne zum Glück noch die Zeiten, wo man zu einer Bank gegangen ist und gesagt hat, ich habe eine Idee und der Banker gesagt hat, daran glaube ich.
Mhm.
Und das ist ja heute leider einfach nicht mehr so und das macht natürlich auch viel kaputt.
Total.
Sowohl bei Startups als auch bei leider existierenden Unternehmen, die einfach mal die Umsatz sehen können, die inzwischen kritisieren, aber das führt leider zu weit.
Total. Und also da vielleicht nochmal kurz einen Ausflug. Es gibt gerade so viele Online-Banken, die bei mir via LinkedIn anklopfen, ob ich nicht ein Konto bei denen eröffnen möchte. Und dann frage ich mal irgendwann nach einer Kreditlinie.
Ja.
Ja, das gibt's aber nicht.
Ja, super.
So, und da frage ich mich ja, und also
warum
ich als Unternehmen brauche ich vielleicht mal irgendwann eine Kreditlinie, weil es gibt vielleicht Zeiten, ich kenne das noch von meinem ehemaligen Arbeitgeber, wenn du deinen Stock voll machen musst und aber erst später abverkaufst, hast du nur mal kurz irgendwann ein Liquiditätsproblem.
Und das hast du in diesen Zeiten in vielen Unternehmen einfach mal zwischendurch. Und das war das, was ich meinte mit, du siehst den Umsatz im Grunde schon, aber du hast einfach jetzt gerade ein Liquiditätsproblem.
Total.
Das werden wir hier leider in dem Podcast nicht ändern können, aber trotzdem finde ich das total wichtig, diese Diskussion nochmal auch mit Banken. Ich meine, die HASPA wird 200 Jahre. Ich weiß, dass die HASPA auch oft hilft. Im nächsten Jahr wird die HASPA 200 Jahre. Aber vielleicht sollten wir diese Diskussion doch viel, also
ich würde mich freuen.
Bringt's ja doch was.
Ja, ich würde mich sehr freuen, mich mal mit der HASPA oder mit irgendwelchen anderen Banken mal einen Tisch zu setzen. Ich weiß, eine weitere Bank wird in diesem Jahr ein Startup Center in Hamburg eröffnen. Also ich würde mich sehr gerne mal mit denen an den Tisch setzen und auch mal von der Stadt vielleicht mal jemand am Tisch haben, um mal dieses Thema zu diskutieren, weil das ist schon etwas, was ich auch vorantreiben möchte. Ich möchte ja, und das ist ja der Grund, warum es das Foodlab gibt, nicht nur, weil ich irgendwie einen schönen Ort zum Arbeiten haben wollte oder weil ich meine persönliche Mittagsversorgung irgendwie sichern wollte. Das wollte ich irgendwie auch. Aber ich wollte vor allem jungen Gründerinnen und Gründern, vor allem im Food-Bereich, helfen, schneller auf die Startbahn zu kommen und auch schneller bei der Skalierung zu sein.
Was einfach wirklich eine tolle Sache ist. Jetzt folgt eine kleine Pause für unsere Partner.
Die HVV Switch App ist das Herzstück der Mobilität der Metropolregion Hamburg. Jetzt mit neuem Design und allem, was du für deine persönliche Mobilität brauchst. HVV Switch bringt alles zusammen. HVV, Miles, Free to Move, Sixt Share, Cambio, Voi und Moja. Verbindungen checken, Tickets kaufen, Sharing Service buchen und losfahren. Dank neuer persönlich gestaltbarer Startseite habt ihr immer genau das im Blick, was euch wichtig ist. Und das Beste? Einmal anmelden, alles nutzen. Mobilität war noch nie so einfach. HVV Switch. Alles außer Fliegen.
Und jetzt geht's auch schon weiter. Welche Foodtrends sich so gerade entstehen?
Gerade entstehen. Uwe versucht es ja gerade. Also nach Matcha kommt Uwe.
Nach super Matcha sind, kommt Uwe.
Genau, es ist Uwe. Finde ich super, sind beides Foodlab-Farben. Schön lila-grün. Welche Foodtrends?
Also mit Foodtrends meine ich auch nicht Matcha, sondern wirklich ein Foodtrend, der die Gastronomie nachhaltig prägen wird. Ist da also verstanden habe ich im Moment, dass plötzlich jeder Asche auf die Gerichte streut, was ja irgendwie neu ist für mich, aber ehrlich gesagt kein Foodtrend. Okay. Also kann man machen so. Also kann ja auch sein, dass du gerade keinen deutlich siehst.
Nee, seht, also naja, ich weiß nicht, ob das ein Foodtrend ist, dieses, also mir geht es gerade tierisch auf den Keks, ehrlicherweise, immer diese Sharing Plates.
Ja.
So, vor allem wenn man die nicht sharen kann, das finde ich irgendwie doof, weil es entweder eine ungerade Zahl auf dem Teller ist oder weiß nicht, das finde ich irgendwie. Ansonsten Foodtrends vielleicht eher systemisch gedacht, dass mehr mit KI gearbeitet werden muss, dass Prozesse nochmal überdacht werden, weil das sind die Konzepte, die überleben werden.
Nochmal kurz, also Foodtrends finde ich total wichtig. Ich habe mich oft gefragt und dann sehr aufmerksam auch deine Posts auf LinkedIn gelesen, so ein Unternehmen wie du es führst, braucht Mut, Entschlossenheit, aber auch Wirtschaftlichkeit. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, ja super, dann kocht da irgendjemand rum. Vielleicht zahlt er dir ein bisschen Miete, kriegst du eigentlich was ab von dem, was sie. Was macht das Foodlab eigentlich wirtschaftlich?
Die Summe aus allem.
Das denke ich mir und das macht es auch spannend.
Und das ist auch das, was uns hat überleben lassen.
Mhm.
Also in der Zeit, als ich den Coworking Space nicht betreiben durfte, gut, da hat mir nichts Geld gebracht. Naja, doch, Kooperation, die ich vorher gesichert hatte. Es ist mal das eine, mal das andere. So, das macht es auf der einen Seite so schön und die Magic ist vielleicht auch gerade diese Vielseitigkeit im Foodlab, was aber auf der anderen Seite die Leute mal nicht greifen können.
Mhm.
Deswegen muss ich immer aufpassen, wem ich was erzähle und versuche dann halt mit diesem Wort Spielplatz zu kommen.
Ja.
Aber es ist die Summe aller Dinge. Es ist das Café, es sind die Festmieter in der Küche. Auch da haben wir gelernt, dass wir jetzt nicht nur Tagesmieter haben, sondern dass wir Langfristverträge haben für ein halbes Jahr, für ein Jahr in der Küche, dass wir unsere Küchen exklusiv vergeben. Es sind feste Coworking-Plätze. Es sind die Memberships, die gab es zu Anfang gar nicht, die haben wir erst später installiert. Es sind die Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen. Das Accelerator-Programm, das denken wir jetzt gerade nochmal neu, weil das hat bisher gar kein Geld gebracht. Das war unser Sozialprojekt. Da haben wir ja reingesteckt.
Ja.
Die Veranstaltung natürlich. Ja. Also es ist wirklich das große Ganze. Das macht Geld.
Ja.
Aber das Foodlab läuft bis heute nicht profitabel.
Das läuft bis heute nicht profitabel?
Nein, das Foodlab läuft bis heute nicht profitabel.
Krass.
Aber, und das muss ich auch sagen, das ist so geplant. Weil ich habe meine Finanzierung so aufgestellt, dass ich eine gewisse Zeit nicht profitabel laufen muss.
Ja.
Und trotzdem komme ich natürlich an einen Punkt, wo ich ab und der kommt sehr bald.
Ja.
Da muss ich profitabel sein und da laufen wir gut drauf zu.
Ja.
Also ich würde sagen, es ist alles im Plan. Und das wäre so auch mein Tipp an Gründerinnen und Gründer. Hab deine Zahlen im Griff.
Mhm.
Und
den Post habe ich, einen solchen Post von dir habe ich nämlich auf LinkedIn neulich gelesen. Ich glaube, die Überschrift war sogar, hab deine Zahlen im Griff.
Ja.
Und erzähl mal, weil das fand ich total spannend. Auch wie du dir die Zahlen im Nachhinein nochmal extrem angeguckt hast auch.
Ja, ich habe, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja 2 Jahre, muss ich einfach rausnehmen, weil Corona, da bin ich, rein faktisch bin ich 2 Jahre im Rückstand.
Ja.
So, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich kann 2 Jahre lang, wir haben ja auch Hilfen bekommen und ich musste dankbarerweise, ich musste nichts zurückbezahlen, ich hatte einen sehr guten Steuerberater, der sich sehr gut auskannte zu der Zeit. So, ich habe eher noch, weiß ich nicht, ich glaube 2.500 Euro wiederbekommen, so, weil ich damals einfach zu konservativ kalkuliert hatte und abgegeben hatte. Aber das Café, was bei uns ja Untermieter war, die haben nichts bekommen, weil die nämlich 2020 gegründet haben.
Mhm.
So. Und wenn du vor 2020 nicht gegründet hast, dann hast du einfach keine Hilfen bekommen.
Mhm.
Was gemein ist für alle, die im Januar gegründet haben, weil der erste der Tag des ersten Lockdowns, wissen wir alle, war Mitte März.
Ja, 18.
Mhm. Genau. Und hab deine Zahlen im Griff. Also plan vorher. Ich habe zum Beispiel die ersten 1,5 Jahre mir kein Gehalt rausgenommen, weil ich die Liquidität in der Firma haben wollte. Kontrollier deine.
Wie lebt man denn dann? Also ich höre das ja hin und mal wieder, kein Gehalt. Mhm. Also du bist verheiratet. Mhm. Dann.
Naja, ich habe vorgesorgt und ich habe ein bisschen quer. Wobei stimmt gar nicht, ich habe nicht querfinanziert mit dem Blog, das stimmt nicht, weil den gab es zu der Zeit auch gar nicht.
Mhm.
Nee, ich habe einfach ein bisschen vorgesorgt.
Ja.
So.
Ja.
Und jetzt haben mein Mann und ich ehrlicherweise, das ist nicht so, dass mein Mann mich da aushält und mir gesagt hat, Schatz, ich schenke dir mal ein Foodlab, viel Spaß damit. So war das auf gar keinen Fall. Aber wir haben zu Hause einfach sehr klar gesprochen und mein Mann ist selber selbstständig.
Ja.
Und wir leben in einer sehr partnerschaftlichen Beziehung, wo der eine den anderen unterstützt. Und
Mega.
Ich glaube, das ist gut. Ich meine, wir haben 2 Kinder zusammen, ne?
Ja,
also wir sitzen alle in einem Boot. Also wir sitzen in einem Boot.
Ja,
so, das geht nicht ohne den anderen.
Ja.
Und deswegen würde ich weder sagen, dass mein Mann mich finanziert oder ausgehalten hat, sondern.
Das wollte ich damit auch nicht sagen.
Wird mir aber auch ganz gerne mal unterstellt. So,
da habe ich auch das eine oder andere Mal gehört. Aber das ist, weißt du, das ist so wie Christine Sigismund und Tanja Kumst, können sie nicht ausstehen. So hört man auch mal, ja, also Christine hat einen reichen Mann geheiratet.
Habe ich nicht.
Spielt
ein bisschen. Habe ich nicht.
Aber einen tollen, das ist viel wichtiger.
Ja, einen tollen, genau. Ja. genau, also hab deine Zahlen im Griff, darauf nochmal zurück, im Sinne von, guck sie dir monatlich an, hab eine gute Planung vorab. Mir hat dankbarerweise damals eine Frau von der Bürgschaftsbank gesagt, weil ich da nochmal so einen Kredit bekommen hatte, nachdem mir mein Küchensponsor abgesprungen war und ich eine gewisse Summe an Kredit haben wollte, hat sie gesagt, nee, pack mal ein bisschen mehr drauf, weil du brauchst eine Liquiditätsreserve.
Ja.
Und das war gut.
Ja.
So. Und ich glaube, das hat geholfen, dass du einfach genügend Vorlauf hast. Ich habe irgendwann ich habe tatsächlich den LinkedIn-Post, glaube ich, den du meintest, war 60.000 € zahlen bis Montag und I don't know how.
Kennen wir ja alle als selbstständige Unternehmer.
Genau, weil das Geld vom Kunden einfach noch nicht da war an der Stelle und ich aber ein anderes Zahlungsziel hatte, da hilft dann einfach sprechen.
Ja.
Es hilft auch, Zahlungsziele mal zu verkürzen.
Ja.
Es hilft auch, Anzahlungen zu machen. Also so, einfach mal immer mal mit seinen Zahlen zu spielen und sich nicht zu überborden mit Kosten. Das ist natürlich nur an der einen oder anderen Stelle begrenzt machbar, aber immer wieder in die Zahlen zu gehen. Und ich gucke mir jeden Tag meine Zahlen an.
Und ich finde, also Zahlen wahnsinnig wichtig und auch die Kommunikation.
Total, na klar.
Also wenn man mal in einer schwierigen Liquiditätsphase steckt, was wir, glaube ich, alle, die wir selbstständig sind, kennen, wenn man nicht gerade ein Milliardenunternehmen oder ein Investor hinter sich hat, dass man einfach auch mit Dienstleistern oder mit allen sprechen muss.
Und total.
Also auch, es keine Gehaltserhöhung im Moment oder ich brauche noch 2 Wochen, um ihre Rechnung zu überweisen.
Es reißt dir niemand den Kopf
ab,
ne?
Genau, das wollte ich sagen. Reißt dir niemand den Kopf ab.
Die Geister entstehen in deinem Kopf. Das sind die Grenzen, die du dir selber setzt. Ja. Wenn du anfängst zu sprechen, kann es sein, dass jemand sagt, ach so, ja, habe ich vollstes Verständnis für, gar kein Problem. Weißt du was? In 4 Wochen reicht auch.
Ja, genau. Genau. Also wir haben es auch nie anders erlebt und wir waren tatsächlich, also unser Verlag war tatsächlich bis Corona völlig schuldenfrei und das hat sich mit Corona einfach ein Stück weit geändert, war für uns auch eine völlig neue Situation.
Na gut, dann sind die Papierpreise noch nach oben gegangen.
Wie die Hölle.
Ja.
Also wir hatten mit so vielen Widrigkeiten auf einmal zu kämpfen, dann sagten natürlich alle, Print ist tot, was totaler Quatsch ist. Das sieht man auch am Genussguide. Wir machen immer noch 80 Magazine, aber na klar, ist online. So, also jeder hat so seine Herausforderungen in der Foodbranche, in der Verlagsbranche ist das nicht viel anders, wollte ich nur damit sagen. Glaubst du denn, dass wir haben gerade nur eine schlechte Phase oder steckt da mehr dahinter? Also befinden wir uns in einem Strukturwandel gerade? Was denkst du?
Na, man sagt ja so, nach der Industrialisierung ist jetzt so die KI-Zeit, die wird nochmal richtig was verändern.
Glaube ich auch.
Ich glaube schon, dass wir in einer krassen Umstellung gerade sind, weil viele Menschen einfach Angst um ihren Job haben. Also ich habe gerade heute Morgen, wurde mir bei Instagram was ausgespielt, dass Claude mit irgendeiner Aktualisierung sämtliche Marketingagenturen platt gemacht hat. Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Nee, das, also, aber wenn jemand so einen Post sieht, der aber in einer Marketingagentur arbeitet und der vielleicht noch ganz jung ist, der denkt sich ja vielleicht auch, um Gottes Willen, ist das noch der richtige Job? Was mache ich eigentlich?
Aber ich glaube da, ohne dich unterbrechen zu wollen, ist das auch wieder so ein bisschen 90% hören und verstehen ist dann auch irgendwie was ganz anderes, weil natürlich, also ich habe gerade gehört, es wird durch die KI keine Rechtsanwälte mehr geben oder keine Richter mehr geben, weil alle Urteile sind bereits gefällt und die KI guckt halt innerhalb von Sekunden nach. Ich glaube, das könnten wir jetzt, da können wir noch tausende Beispiele. Ich habe vorgestern gehört, es wird in naher Zukunft keine Lehrer mehr geben.
Ja.
Weil, so. Aber es wird immer Menschen geben, die Dinge tun müssen. Und ich glaube, es ist wie in so vielen Dingen, wir werden irgendwie mit Angst regiert. Also
ja, und du musst natürlich aber auch dann den, musst dann auch schon die Überbrückung finden.
Genau.
Ne? Also du musst das übersetzen können für dich und deinen Bereich. Und sicherlich wird macht KI ja jetzt schon viel. Also ich wüsste gar nicht mehr, wie ich ohne meinen Freund Claude lebe. Also weiß ich nicht, weil ich mache mit dem alles. Aber ich merke auch, ich muss die Prompts vorgeben.
Ja,
so.
Genau.
Und je unsauberer ich einbriefe, desto unsauberer ist das Ergebnis.
Ja.
Also wird es immer Menschen geben, die irgendetwas bedienen müssen. Ob es vielleicht jetzt noch die Fülle an Grafikdesignern gibt. Ja, vielleicht nicht.
Ja.
So, aber es wird auf jeden Fall immer jemanden geben, der den Hirnschmalz reingibt.
Genau.
Und dann, was die KI bis jetzt, finde ich, noch nicht kann, ist Emotionen.
Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, hoffentlich, mit den Emotionen. Und ich glaube, dass sich die Welt, also ich persönlich denke, dass die Welt hat sich immer verändert.
Mhm.
Mit der KI, glaube ich, wird sie sich nochmal extrem verändern für die Generation unserer Kinder.
Auf und vor allem schneller.
Und vor allen Dingen schneller, genau. Aber es wird auch, genau, wenn Andreas Dressel hier sagt, es kann nur noch Kartenzahlung möglich sein in den Restaurants, kann ich da nur sitzen und sagen, nein, kann nicht, weil meine Mutter ist 86.
Ja.
Die kann es sogar, aber ich kenne viele ihrer Freundinnen, die können es halt nicht. Und wir haben immer so ein bisschen, genau, ich weiß, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten und wir haben so viele Themen, aber ich finde sie auch wichtig, zumindest mal anzusprechen und zu sagen, ja, KI wird einiges in der Branche verändern. Was genau, werden wir sehen. Du sagst zum Beispiel, du kannst ohne Claude kaum leben. Ich kann das noch sehr gut. Ja, und ich genieße das auch,
ja,
ehrlich gesagt. Und wir auch im Verlag, wir recherchieren tatsächlich immer noch und schreiben selber.
Ja,
uns wird ja von vielen gesagt, kann doch alles die KI.
Nee, kann nicht.
Und gerade im Bereich Food wird es die KI hoffentlich. Wie sollen die denn probieren, dass ein Restaurant wirklich einen coolen Teller auf dem Tisch? Wie
also,
sollen die
Beispiel.
Also, wie soll die KI
total. Ich
probieren?
Durfte ja selber ins Salt and Silver am Meer fahren und durfte da einmal das Restaurant testen und überschreiben.
Ja.
Und ich war vor Jahren schon mal dort und war überhaupt nicht happy.
Ja.
Jetzt war ich da und ich war so, oh mein Gott. Krass. Ich hatte einfach den tollsten Nachmittag.
Wie schön.
Wirklich, Service, Essen, Blick, Stimmung, einfach alles. Es war einfach alles so toll.
Ja.
Wie soll ich denn jetzt der KI sagen, wie toll das war?
Genau.
Und dieses Gefühl zu transportieren. Und ich habe den Text irgendwann nochmal durchgelesen und war so, oh, man merkt, also ich merke diese Stimmung, mit der ich das geschrieben habe. Weil ich habe mich wirklich noch im Auto auf dem Rückweg an diesen Text gesetzt und habe den geschrieben, weil ich diese Emotion, die ich in dem Moment hatte, die wollte ich einfach da reinpacken.
Und dafür lieben wir euch Tester, tatsächlich vom Verlag aus. Weil genau das wird die KI nicht können.
Nee.
Und trotzdem wollen wir einfach weiter tolle Erlebnisse in der Gastronomie haben und das eben auch schreiben. Hamburg gilt als Tor zur Welt. Nutzt die Stadt ihr Potenzial als Food-Innovationsstandort oder verschenken wir es?
Also ich liebe diese Stadt ja und ich finde es auch toll, wie viele Projekte auch diese Stadt gerade anstößt. Aber für mich wird es ganz häufig nicht zu Ende gedacht und Hamburg ist einfach sehr gut darin, sich auf manche Sachen draufzusetzen und sie dann zu claimen.
Ja.
Und das nervt.
Ja, ich bin bei dir. Ich hätte da auch 2, 3 Beispiele, aber die werde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal.
Aber wir haben eine tolle Chance.
Ja,
also das muss
genau.
Man einfach sagen. Wir haben alle Voraussetzungen. Wir müssten uns nun mal alle an einen Tisch setzen.
Ja, aber das, wir versuchen es ja schon und damit sind wir schon einen Schritt weiter.
Ja, das stimmt.
Auch wenn es, wie du vorhin richtig angemerkt hast, alles sehr lange dauert. Du bist seit diesem Jahr im Foodbeirat der OMR.
Mhm.
Ein Festival, bei dem Food ja bisher, ehrlich gesagt, eher so eine Nebenrolle gespielt hat.
Aber also, das will ich nicht so sagen.
Nee, ich finde schon. Also ich war auch schon Speaker auf der Bühne bei der OMR, einmal allerdings nur. Und war tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, weil so wenig Leute im Publikum saßen.
Ja, diese Foodstage geht halt erst um 18 Uhr los.
Genau.
Und es kommt immer so ein bisschen aufs Wetter drauf an. Wenn draußen die Sonne scheint, stehen sie alle draußen und trinken. Wenn es regnet, hast du Glück. Dann sind einfach jedes Jahr mehr und mehr Side-Events.
Ja.
Also ich habe mir das dieses Jahr zum ersten Mal aus der Beiratsperspektive angeguckt.
Genau, ich muss meine Frage überhaupt zu Ende stellen, Christine.
Ja.
Also schon schön, dass wir hier schon wieder quatschen.
Ja,
und ich die Frage
dann stellen wir zu Ende.
Also du bist im Beirat.
Ja.
Schön, dass du da jetzt mit an Bord bist.
Ja, für ich auch.
Ja. Und was willst du da genau bewegen? Ja. Und was wünschst du dir konkret für die OMR 2027?
Das ist eine gute Frage. Wir haben demnächst wieder Beiratsmeeting. Was wünsche ich mir konkret? Beziehungsweise, nee, ich fange erstmal an, womit, was mein Impact sein könnte. Also, wir sind dieses Jahr in Arbeitsgruppen eingeteilt worden und ich hatte das Thema, Food vor Ort.
Ja.
Und das fand ich schon, ich fand es schon gut.
Also regional oder direkt Hamburg oder was ist mit Food vor Ort gemeint?
Nee, Food vor Ort, also Food auf dem Gelände.
Ach so, okay, ja.
Und ich fand, die OMR hat auf jeden Fall da schon mal Food reingeholt, was mit dem Thema der OMR ja zu tun hat. Also du hast da sämtliche Creator-Brands gesehen.
Mhm.
Das machte schon Sinn.
Mhm.
Ob ich das jetzt persönlich gut finde oder nicht, würde ich mir vielleicht was Frisches wünschen,
ja.
Möchte ich nicht den ganzen Tag Pizza essen?
Ja.
Ja. Aber so per se ist das, glaube ich, erstmal, fand ich das irgendwie sinnvoll, was da passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch so jetzt, das muss ich jetzt auch mal rausfinden. Ich bin ja noch Newbie in der Runde. Deswegen muss ich jetzt mal rausfinden, was so der Anspruch auch an uns im Beirat ist, was wir bewegen können, was sich auch gewünscht wird. Also ich weiß, dass die Kommunikation und der Austausch sehr rege ist, dass die auch immer fragen, das ist ein unfassbar nettes Team.
Mhm.
Wir treffen uns so, ich glaube, alle 6, 8 Wochen. Wirklich in großer Runde und da sind unfassbar kluge Köpfe dabei,
ja,
mit ganz vielen Jahren Erfahrung.
Ja.
Und das ist schon cool auch zu sehen, welche Ideen da kommen und welche Interaktionen da passieren und so. Was möchte ich da verändern? Ich möchte natürlich mehr Startups reinholen, ganz klar. Das ist ja mein Auftrag.
Aber finde ich auch wichtig.
Auf jeden Fall, das ist super wichtig, weil die natürlich auch so ein bisschen Trend vorgeben können. Zur Hamburger Gastronomie fände ich auch toll, wenn das noch mehr vertreten ist. Ich glaube, es ist aber eine Riesen-Challenge, allen gerecht zu werden und diese Foodstage dahin zu bekommen, dass keiner mehr wegrennt.
Ja, und das finde ich auch, weil ich finde, es waren total spannende Themen bei der OMR, aber wenn du auch als Speaker da oben sitzt und du siehst, aha, da sind 6 Leute, mit denen bin ich selber gekommen, weil wir noch andere Termine hatten.
Und das haben wir ja auf der Internorga bei uns auf der Bühne auch gesehen. Du kannst halt nicht immer alle vor Ort halten und so ein Programm, was du über 5 Tage strickst, also das machen wir jetzt auf der Internorga, haben wir auch eine eigene Bühne, da haben wir Programm für 5 Tage, die OMR hat es dann für 2 Tage. du kannst nicht immer alle Leute vor Ort halten und an der Bühne halten. Das lebt auch so ein bisschen davon, dass mal mehr, mal weniger los ist. Auf der anderen Seite gibt es dann Talks, wo das einfach brechend voll ist.
Ja.
So als, keine Ahnung, bei Heidi Klum kam dann irgendwie auch, kam keiner mehr rein und auch bei den Kaulitz-Brüdern war, glaube ich, relativ viel Traffic vor der Bühne. Und selbst aber so große oder aufstrebende CreatorInnen haben das nicht geschafft, diese Bühne abends da voll zu machen.
Ja.
Also ich meine, da saß eine Donna Hay auf der Bühne, eine Emma Svenningsen war da. Und auch da, du hast einfach zu viel Gegenangebot. Und ich glaube, das wird so die Challenge sein, um zu gucken, wie kann das
funktionieren.
Ja,
und zwar für alle Seiten.
Genau. Und der Anspruch kann nicht sein, es muss immer allen gefallen.
Ich glaube, von diesem Anspruch, und das musste ich hart lernen, mein ganzes Leben, es kann nicht immer allen gefallen. Und davon muss man sich lösen.
Total.
Als Startup, als Unternehmer, als Mensch.
Absolut.
Ja, OMR ist insgesamt ein spannendes Thema, finde ich. Und auch da können wir noch viel bewegen. Wir bewegen in der Stadt eine ganze Menge. Darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Und ich finde, und das finde ich auch spannend, auch Frauen bewegen eine ganze Menge.
Mhm.
Das Food Innovation Camp sind zwei Frauen, die das in der Hauptsache machen. Das Food Lab.
Mhm.
Bist du schon Ideengeber und vieles, was dahinter steckt, auch mit einem tollen Team. Wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich?
Ja, ich muss immer wieder durchzählen. In Summe, glaube ich, gerade 11.
Ja. Was ja schon auch eine Menge Mitarbeitende sind.
Ja, also natürlich davon viele Aushilfen, allein im Café.
Ja.
Dann haben wir zwei Leute, die für uns backen, auch zwei Aushilfen. Genau, aber der Rest ist Kernteam.
Ja. Mhm. Da wird eine Menge bewegt und generell tut sich immer viel in der Foodbranche. Mhm. Also klar, erschließen auch Gastronomiebetriebe. Mhm. Das ist leider auch wie in jeder anderen Branche. Auch dort schließen Unternehmen manchmal zurecht, manchmal nicht zurecht.
Mhm. Aber ich sehe es auch gerade bei großen Foodmarken, dass zum Beispiel Frauen nachgezogen werden. Also irgendwie so 2-3 Positionswechsel bei LinkedIn gesehen, da ist die Geschäftsführung gewechselt, das waren alles Frauen.
Ja.
So, es freut mich dann einfach immer.
Wir können auch eine Menge.
Ja, total. Aber es freut mich auch einfach.
Ja, genau.
So.
Das finde ich auch. Seit 8 Jahren vergeben wir den Genuss, Michel. Du bist bei uns in der Jury, du bist Testerin. Wir vergeben in ganz verschiedenen Rubriken Preise, nämlich für das beste Restaurant des Jahres, die Bar des Jahres, den besten Newcomer des Jahres und zeichnen 24 Testsieger in den wichtigsten Kategorien aus. Der Genuss, Michel, ist über die letzten 8 Jahre wirklich gewachsen, von Location-Wechsel bis in die Fisch-Auktionshalle.
Total.
Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen.
Wie waren das für dich eigentlich, als ihr auf einmal in der Fisch-Auktionshalle wart?
Anders.
Hast du nicht gedacht, knapp mal kurz jemand?
Ja, doch.
Schon, oder?
Ja. Ja, also ich muss wirklich sagen, wenn du in der Fisch-Auktionshalle oben auf der Bühne stehst und siehst dieses Publikum und diese Weite dieser Halle, dann denkst du so, krass. Und natürlich, wenn wir in den Medien hören, der wichtigste Preis Norddeutschlands, dann stehst du
da und sagst,
wann ist das denn passiert? Ja. Aber uns ist eben wahnsinnig wichtig, der Gastronomie eine Bühne zu geben und zu zeigen, was leistet diese Branche, was leisten die Menschen in dieser Branche. Und deshalb wagen wir in diesem Jahr eine weitere Veranstaltung. Also es gibt ja insgesamt bei der Szene Hamburg, dem Genussguide, 5 Veranstaltungen inzwischen, also 5 größere. Das ist einmal der Genussmichel, das Testsieger-Festival, da kochen die Testsieger gemeinsam, in diesem Jahr auch das erste Mal in der Fisch-Auktionshalle. Und dann wird es am 9. November diesen Jahres eine neue Veranstaltung geben und die heißt Genuss Creator Award.
Mhm.
Ich war nicht so ganz einverstanden mit dem Creator Award, aber es geht natürlich darum zu zeigen, was kreiert diese Branche.
Mhm.
Und da gehört so viel dazu. Und es gehören vor allen Dingen die Menschen dahinter dazu. Beim Genuss, Michel, zeichnen wir die Restaurants aus, die Bars, aber nicht die Menschen, die dahinter stehen. Und wir haben gesagt, es ist wichtig zu sagen, wer ist denn der beste Sommelier in dieser Stadt oder der beste Koch des Jahres, muss man immer sagen. Auch der Spüler hat eine so wichtige Funktion, weil wenn es die Leute nicht geben würden, dann hätten wir kein Geschirr.
Und in der Küche sähe alles aus wie Kraut und Rüben.
So, wir wollen einen Abend machen, der hoffentlich unvergesslich wird. Was hältst du von dieser Idee?
Ja, ich finde es super. Wirklich, ich finde es super.
Ist natürlich auch dann, schwierig, mir hier gegenüber zu sitzen und zu sagen, nee, finde ich eine scheiß Idee.
Nö, wenn ich sage, also wenn ich das doof finden würde, würde ich das schon sagen.
Ja, so schätze ich dich auch ein, ja. Ein Glück.
Nee, ich finde es super, weil genau darum geht es ja, ne? Den Menschen. Also das Restaurant, das siehst du ja auch immer bei dem Genussmichel, die kommen ja immer mit dem ganzen Team auf die Bühne. So, ja. Und da siehst du, das ist eine Teamleistung. Da bekommt das Restaurant und das Gesamterlebnis.
Genau.
Aber das ist schon toll und Menschen wollen gesehen werden.
Ja.
So ist es einfach. Menschen brauchen Wertschätzung.
Und genau.
Und das kannst du, das merke ich ja bei meinem Team selber. Ich kann jetzt ja nicht jeden Tag jedem die Hand schütteln und sagen, es ist toll, dass du da bist. Beim Zweifel bezahle ich sie dafür. Also nicht nur im Zweifel, ich bezahle die schon auch dafür.
Ja.
Aber diese Wertschätzung, und das ist ja auch so eine persönliche Sache, du kannst nicht immer an jedem Tag dem anderen die Wertschätzung geben, die er gerade oder sie gerade an dem Tag braucht. Das ist ja wirklich auf beiden Seiten Amplituden, die kannst du ja gar nicht so einordnen.
Genau.
Aber einmal so einen Moment zu schaffen, wo man sagt, ey, ich sehe das, was du tust.
Ja.
Und ich sehe den Einsatz. Und ich fände es gut, wenn jetzt dann nicht der Küchenchef oder die Küchenchefin da prämiert wird oder nicht der Restaurantinhaber oder die Inhaberin,
ja.
Sondern wirklich das Team, was diesen Abend created.
Ja.
Also ist es der beste Weinservice? Ist es oder generell der beste Service? Ist es irgendwie der tollste Empfang? Ist es, gut, den Spüler, die Spülkraft sieht man jetzt nicht so häufig.
Nee.
Aber auch da, du merkst ja so eine Stimmung, die darüber kommt.
Ja, und tatsächlich sind wir anders als beim Genussmichel angewiesen auf die Beteiligung der Gastronomie.
Mhm.
Also wir bieten die Bühne, aber wir brauchen eben von der Gastronomie die Nominierung, weil ich kann nicht wissen, ob der Spüler vom Food Lab oder von Cornelia Poletto oder von Tim Mäser oder von Tim Lang oder Hannes Schröder der Beste ist.
Mhm.
Das muss uns die Gastronomie sagen. Wir haben eine Seite eingerichtet. Da kann nominiert werden und dann kann abgestimmt werden. Und dann geben wir die Bühne der Preisverleihung.
Ja.
Ich bin total gespannt, muss ich sagen, was daraus wird. Ja, gucken wir einfach mal. Und
schöner
uns.
Preis, ich freue mich auf jeden Fall.
Ja, halt dir den 9. November frei.
Mach
ne? ich. Was war denn der beste Rat, den du im Leben von irgendjemandem erhalten hast?
Die Erklärung kommt später.
Warum?
Das hat mal jemand zu mir gesagt.
Ach so, das war der beste Rat.
Ja,
okay,
tatsächlich.
Dann habe ich das ja, wie meine Tochter sagen würde, check ich.
Ja,
mhm.
Das war der beste Rat, den mir mal jemand gegeben hat. Die Erklärung kommt später, dass du, und das meint ja letztendlich, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Mhm. Was so ist.
Es ist so. Und für mich hat das aber ganz viel mit Vertrauen zu tun.
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen trust the process, also dass du erstmal, du verstehst nicht, warum das jetzt passiert,
ja.
Aber irgendeinen Grund wird's haben. Und dieses Urvertrauen in dich selbst zu haben, dass du weißt, ja gut, ich nehme das jetzt einfach mal so, wie es gerade ist.
Ja.
Ich kann es jetzt sowieso vielleicht nicht ändern,
ja.
Aber die Erklärung kommt später.
Finde ich total spannend. Werde ich nochmal drüber nachdenken und die Erklärung dazu, also das kann ich total nachvollziehen, dass das ein irrsinnig guter Rat ist.
In dem Moment gibt es, also mir gibt dieser Spruch in dem Moment, in dem ich nicht, also in dem ich nicht, vielleicht nicht weiter weiß oder in dem ich verzweifle.
Oder überhaupt zweifle.
Und genau, gibt er mir einfach eine Ruhe.
Mhm.
Und den kannst du auf alle Lebenslagen anwenden, ob sich jemand von dir beruflich oder privat trennt.
Ja, klar.
Ob, keine Ahnung, also kannst du auf alles anwenden.
Ja. Ja, finde ich super. Wir müssen leider so langsam zum Ende kommen, was ich total schade finde, weil es so viele spannende Themen noch gibt, die wir zwei besprechen könnten, obwohl wir uns ja nicht mögen.
Nee,
mögen wir
gar nicht.
Ich möchte das aufklären, ich mag dich sehr.
Ja, ich mag dich auch sehr. Und das Lustige ist, ja, das hat ja mal irgendwann ein Mann, hat es dir über mich gesagt und andersrum auch.
Ja.
Und ich war immer so, hey, wir kennen uns doch gar nicht.
Ja.
Und du hast wahrscheinlich original das Gleiche gedacht.
Genau.
Und dann haben wir uns mal irgendwann getroffen und dann war so, ja, komisch, warum eigentlich?
Ja,
eigentlich mögen wir uns ganz gerne.
Ja, genau, zum Glück.
Ja.
Jeder Gast hinterlässt ja bei uns, nee, bevor ich die Frage stelle, haben wir was vergessen? Möchtest du noch über etwas sprechen? Oder?
Oh, ich glaube über ganz viel, aber es fällt mir jetzt nicht ein.
Okay. Dann ist es so, dass jeder Gast ja bei uns eine Frage für den nächsten Gast, den wir beide noch nicht kennen, hinterlässt. Welche Frage lässt du hier?
Was wolltest du werden, als du klein warst?
Ja, das finde ich vermutlich schon Koch.
Ja?
Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht im Moment tatsächlich.
Ich weiß auch gar nicht, wer als nächstes kommt.
Nee, ich in dieser Sekunde auch nicht. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ein super sympathisches, spannendes Gespräch über Trends, über das Food Lab, über was bewegt dich, warum hast du das einfach alles initiiert. Ich habe großen Respekt vor dem, was du tust, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Danke für deine Zeit, Christine.
Danke dir,
Anja. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Wir sehen uns bald.
Das tun wir.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist powered by Chefs Kulinar Hamburg. Starker regionaler Partner der Gastronomie. Zuverlässig, leistungsstark und immer an eurer Seite. Wir bieten Lösungen für Gastronomie, Hotellerie und den Care-Bereich. Chefs Kulinar Hamburg. Wir leben Food Service.
Einmal alles bitte ist eine Produktion des Genussguide Hamburg. Planung, Redaktion und Projektleitung macht bei uns Stefanie Castell. Aufnahme, Technik und Produktion wurde übernommen von Sven Dahlheimer. Und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Rock Antenne Hamburg.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kunst.